Es war im Februar 2024. Da wurde jemand in einem Zoom-Meeting von 12 Echtzeit-Deepfakes begrüßt. Und das führte zu einer Banküberweisung in Höhe von, wenn ich mich recht erinnere, 25 Millionen US-Dollar. Diese Angriffe gibt es, die gab es und die wird es weiterhin geben. Und sie werden immer, immer schwieriger erkennbar.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Hallo zum Podcast Übermorgen.
Hallo zum Podcast
Übermorgen.
Hallo zum Podcast.
So einfach ist es, anderen Worte in den Mund zu legen. Und wenn dann noch ein Bild oder ein Video dazu kommt, wird das Ganze sowohl faszinierend als auch beängstigend. Das sind Deepfakes. Diese Technologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und stellt uns als Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen. Wie weit sind wir bereits in der Lage, die Realität durch künstliche Intelligenz zu manipulieren? Und was bedeutet das für die Zukunft von Wahrheit und Vertrauen in unsere digitale Welt? Darum geht es in dieser Folge. Außerdem werfen wir einen Blick auf das neue iPhone 16, neue Klimaanlagen und einen magischen Tech-Heiler gegen Mückenstiche. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Wie weit reicht die Macht der KI wirklich und welche Verantwortung tragen wir im Umgang mit ihr? Das kann uns Martin Förtsch beantworten. Martin ist IT-Berater bei TNG Technology Consulting. Hallo Martin.
Hallo Johanna.
Du bist ja nicht nur in der Entwicklung von Open-Source-Software tätig, ne, sondern du bist ja auch auf internationalen Konferenzen viel unterwegs und redest dort über künstliche Intelligenz, über das Internet der Dinge und über Deepfakes. Und heute gibst du uns genau in diese Welt Einblicke. Kannst du dich eigentlich selbst noch daran erinnern, wann du das erste Mal mit einem Deepfake in Berührung gekommen bist und was vielleicht so dein erster Gedanke dazu war?
Ja, also das erste Mal mit Deepfakes bin ich tatsächlich in Kontakt gekommen im Jahr 2017. Das war auch in etwa der Zeitpunkt, wo der ominöse Reddit-Thread geöffnet wurde, wo eine Person namens Deepfaker die ersten Videos veröffentlicht hat, wo Deepfakes vorkamen. Wir haben zu Forschungszwecken uns die ganzen erzeugten Videos mal genauer angeschaut und wollten dann halt einfach verstehen, wie funktioniert das überhaupt. Irgendwann wurde die Software DeepFace Lab bei GitHub hochgeladen, also sie war dann frei verfügbar und wir haben in unserem sogenannten Innovation Hacking Team bei uns in der Consulting-Firma TNG, haben wir uns überlegt, ja Moment mal, ja könnten wir das eventuell echtzeitfähig machen, weil der Prozess damals war ein, ja ich nenne es jetzt mal ein Post-Processing-Prozess, das heißt, du brauchtest erstmal ein Video, ein Originalvideo und dann brauchtest du ein Video praktisch von einer Person bestenfalls mit guten Aufnahmen von dem Gesicht, mit verschiedenen Mimiken, damit man ein neuronales Netz trainieren konnte, also eine KI trainieren konnte und damit das dann nachträglich, nachdem das alles trainiert wurde, konnte man dieses gefälschte Video erzeugen und wir haben uns die Frage gestellt, ja Moment, können wir das Ganze in Echtzeit machen? Das hat tatsächlich auch zu Diskussionen bei uns geführt, weil wir uns absolut darüber im Klaren waren, wenn wir da was machen und vielleicht etwas herausfinden, dass wir das dann auf jeden Fall auch veröffentlichen müssen, damit wir auch die Menschen aufklären können und haben dann im Jahr 2019, wenn ich mich richtig erinnere, dann die ersten Pressemeldungen sind dann tatsächlich gekommen, wo dann praktisch gesagt wurde, ja, es geht.
Das klingt alles so nach, das ging ziemlich schnell. Also hat euch irgendwie euer eigener Fortschritt bei Innovation Hacking auch irgendwie ein bisschen überrascht? Also vor ein paar Jahren waren Deepfakes ja recht einfach zu erkennen und mittlerweile hat sich die Technologie ja so schnell entwickelt. Ging das schneller als erwartet, auch bei euch?
Jein. Als wir den ersten Prototypen gebaut haben, da ist richtig Zeit reingeflossen. Da waren wirklich viele Kollegen und Kolleginnen involviert. Was überraschend war, war den Qualitätssprung, den wir ja bei TNG erarbeitet haben im Innovation Hacking Team. Wir hatten 2019 den Prototypen öffentlich vorgestellt. Und da hat man noch sehr, sehr gut gesehen, dass das Deepfakes sind, die zwar in Echtzeit sind, aber das hat man sofort gesehen, dass da viele Sachen nicht gestimmt haben. Und das war dann, glaube ich, im Jahr 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir einen Qualitätsvorsprung erreicht. Den hatten wir eigentlich gesehen in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren später.
Wahnsinn.
Das heißt, wir haben jetzt in 2-3 Jahren einen Vorsprung gehabt, den wir eigentlich in 10 Jahren gesehen haben.
Was braucht man für Deepfakes, Martin? Hast du mal so ein Rezept?
Ja, was braucht man? Wir brauchen im Prinzip Videomaterial, ja, von den Personen, die wir gerne ja faken möchten. Und das sollten dann idealerweise Aufnahmen sein, die qualitativ sehr hochwertig sind, die am besten auch unter verschiedenen Beleuchtungsszenarien aufgenommen werden. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, die Gestiken, die Mimiken, die man machen kann. Man sollte da wirklich alles durchspielen, von weinen bis traurig sein, bis zornig gucken und so weiter und so fort. Je mehr verschiedene Mimiken wir von der Person, die wir faken möchten, haben, desto realistischer können die Fakes auch werden.
Dann fehlt ja eigentlich nur noch die Software. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass es im Internet dafür ja auch schon kostenfreie Software gibt. Man braucht ja nicht, sag ich mal, euer schon Endmodell, ich nenne es jetzt mal so. Also ich kann deinen Kopf zum Beispiel auf Olaf Scholz draufsetzen. Das geht recht einfach mit ein bisschen Zeit und einem normalen Laptop. Damit kann ich auch schon jetzt mittlerweile ganz gute Deepfakes erstellen, oder?
Ja, genau, richtig. Die meisten Deepfakes, die man so kennt, die mit, also DeepFaceLab, ja, das sagt man ja, dass ungefähr 95% weltweit der erzeugten Deepfakes wird mit DeepFaceLab gemacht, weil die Qualität, die ist unbeschreiblich gut. Aber das ist halt dieser Post-Processing-Ansatz. Also das ist das, was man danach macht. Das ist wirklich, du musst erst das neuronale Netz trainieren und dann kannst du erst das finale Video erzeugen. Und das, je länger man das trainieren lässt, desto besser ist die Ausgabe, das Ergebnis. Und jetzt haben wir ja gesagt, das Rezept, also einerseits brauchen wir Videomaterial von den Leuten, die wir faken wollen, aber der einfache Ansatz, wie er bei uns geschieht, ist folgendes. Wir nehmen ein Videoframe her aus dem Echtzeit-Videostream. Darauf machen wir eine Gesichtserkennung und dann machen wir eine sogenannte Face Segmentation. Das bedeutet, wir versuchen jetzt jeden Pixel herauszufinden, der zum Kopf gehört. Mhm. Und wenn wir das dann haben, dann können wir das Original, den Originalkopf auslöschen aus dem Live-Video-Stream. Ja, und dann nimmt man unser vortrainiertes neuronales Netz her und das macht dann Bob.
Im Live-Video, ne?
Und das alles im Live-Video, ganz genau.
Ich bin ganz ehrlich, ich finde, das klingt ein bisschen gruselig. Also
ja, natürlich. Also
natürlich. Das ist auch das, worüber wir natürlich groß jetzt mal sprechen wollen. Das große Stichwort Gefahr und Manipulation, das liegt ja auf der Hand. Da wird uns was gezeigt, was einfach nicht echt ist. Wie groß ist denn die Gefahr wirklich?
Ich persönlich halte die Gefahr, insbesondere für Menschen, die vielleicht nicht an der sogenannten Bleeding Edge of Technology sind, ja, die wirklich regelmäßig Podcasts hören, wie zum Beispiel euren oder die typischen IT-News-Seiten verfolgen, für die halte ich es besonders gefährlich. Und ich möchte da gerne ein Beispiel bringen. Es war im Februar 2024, da wurde jemand in einem Zoom-Meeting von 12 Echtzeit-Deepfakes begrüßt und das führte zu einer Banküberweisung in Höhe von, wenn ich mich recht erinnere, 25 Millionen US-Dollar.
Wow.
Diese Angriffe gibt es, die gab es und die wird es weiterhin geben und sie werden immer, immer schwieriger erkennbar.
Kann man vor sowas sicher sein oder was sind deine Tipps, wie man sich vor sowas schützen kann?
Naja, also wenn sich etwas falsch anfühlt oder komisch anfühlt, merkwürdig anfühlt, dann ist es das wahrscheinlich auch. Und dann ist es natürlich legitim, einfach nochmal sich rückzuversichern, dass vielleicht man nochmal eine Frage stellt, die typischerweise nur die eine Person kann. Man muss ja nicht damit beginnen, nennen wir das Codewort oder so. Aber wenn sich was fishy anfühlt, ist da vielleicht auch ganz gut, wenn man mal so eine Frage stellen kann, wo die Antwort halt nicht typischerweise jeder weiß. Bei Deepfakes ist es aktuell so, also die jetzt im Videostream live funktionieren, da gibt's jetzt aktuell noch die Möglichkeit, zu das Gegenüber zu fragen, ja, nimm doch mal deine Hand, wisch mal mit der Hand von unten nach oben übers Gesicht, so dass die Hand kurzzeitig mal zwischen Kamera und Gesicht ist, weil dann würde diese Gesichtserkennung und alles brechen und dann würde man ganz komische Verzerrungen sehen. Aber auch hier die Warnung, das ist eine aktuelle Limitierung. Das kann in 5 Jahren hinfällig sein, diese Limitierung. Oder vielleicht sogar auch früher. Das wissen wir nicht.
Ich war gerade ein bisschen froh, dass du, als du das gemacht hast, du hast es eben gemacht, wir sehen uns ja auch, dass da alles gut gegangen ist.
Ich war richtig. Ja, genau.
Auf die Details achten ist eigentlich das Einzige, was man für uns so sagen kann, für uns Normalverbraucherinnen und Verbraucher, die drauf gucken. Wie können wir dagegen vorgehen? Muss man dagegen vorgehen? Hilft es, den Content vielleicht zu markieren? Braucht es Regelungen von der Politik? Darüber habe ich mit Martin auch gesprochen. Das hört ihr dann am Samstag in unserer Spezialfolge, das ganze Gespräch. Also wir haben so viel jetzt gesprochen, auch über Gefahren und so viel Negatives. Die Technologie, du beschäftigst dich ja mit ihr, weil sie dir ja auch was Positives bringt. Sie kann ja auch Gutes. Was kann die Technologie denn Gutes?
Ich sehe hier ein ganz großes Potenzial in Hollywood.
Oh ja.
Machen wir uns nichts vor, Retro ist geil. Und den ein oder anderen längst verstorbenen Schauspieler oder Schauspielerin vielleicht auch mal wieder auf die Leinwand zu holen, ist eine tolle Sache. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, Moment, das geht doch heute schon. Ja, aber es ist extrem teuer.
Da wäre ich sofort dabei. Ich würde ja auch noch, was hältst du von dem Schritt weitergehen und sagen, das Premium-Paket bei Amazon und Netflix, wo du mitspielen kannst.
Absolut, das
also,
ist natürlich.
Also wenn ich den Ring nach Mordor bringen kann.
Aber natürlich, ich meine, du hast ein spezielles Abo, du drückst einen Knopf und dann kannst du dir den aktuellen Terminator-Film angucken mit dir als Hauptcharakter. Vielleicht sogar mit deiner eigenen Stimme. Das wäre ja mittlerweile auch möglich.
Was glaubst du, wo könnte das noch zum Einsatz kommen?
Ja, da würde ich tatsächlich einen echten Fall jetzt nehmen von einem unserer Kunden. Die haben nämlich gefragt, du sag mal, wir würden gerne eine rechtskonforme Videoüberwachung haben. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben eine KI trainiert. Die Software läuft direkt auf der Kamera und die Menschen werden anonymisiert angezeigt. In dem Moment, wo vielleicht irgendwas Auffälliges passiert, zum Beispiel, keine Ahnung, wir sind in einer Industriehalle und eine Person liegt auf dem Boden und bewegt sich nicht, könnte ein Hinweis sein, dass da was nicht stimmt. Dann drückt dann der Security-Beamte einen Knopf, kriegt eine Freigabe und man kann dann das echte Bild sehen.
Das heißt, die Technologie, die uns teilweise ein bisschen unsicherer macht, kann uns aber auch sicherer machen. Das ist
absolut. Das ist wie immer das Dual-Use-Dilemma. Das Dual-Use-Dilemma ist gerade im Bereich der KI immer wieder anzutreffen. Es kann verdammt tolle Sachen machen. Es kann aber auch verdammt schlechte Sachen machen.
Perfekte Überleitung von dir, Martin, zu unserer letzten Frage für heute. Was glaubst du denn, mit so Blick in die Zukunft gerichtet, wie wird sich die Technologie gerade auch so im Bereich der Deepfakes in den nächsten 5 bis 10 Jahren denn entwickeln?
Die wird sich weiterentwickeln, die wird immer besser werden, sie wird immer überzeugender werden, die Limitierungen werden Stück für Stück auch verschwinden und möglicherweise wird diese Technologie auch noch einfacher zu benutzen. Ansonsten kann ich nur noch sagen, wir müssen die Welt jetzt nicht ganz, ganz dunkel sehen, weil die KI da ist. Was ich jetzt sagen möchte ist, wir sollten einfach mal überlegen, wie das damals war, als Photoshop rauskam. Wenn wir es schaffen, halt die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass sowas Ähnliches halt auch bei dieser Deepfakes-Thematik ins Spiel kommen könnte, dann haben wir eigentlich schon mal vielleicht auch einen wichtigen Schritt getan. Aber natürlich ist irgendwo eine Gefahr, dass es ausufert.
Aber das finde ich eigentlich ein ganz schönes Schlusswort von dir, Martin. Ich danke dir für das sehr, sehr, sehr spannende Gespräch.
Dankeschön. War schön, dabei zu sein. Danke.
Tech Check.
Es ist die Nachricht für alle, die am Apple-Alltag gewartet haben. Das neue iPhone 16 wurde jetzt vorgestellt. Alle reden über künstliche Intelligenz, die Apple Intelligence und einen neuen Knopf. Um euch das Wichtigste einzuordnen, sind jetzt Kasi und Fabi von unserem Podcast-Nachbarn aus der Tech-WG Casa Kasi am Start. Hallo ihr zwei.
Hallo Johanna.
Guten Morgen.
Oder beziehungsweise Hallöchen, wann auch immer ihr das hört.
Ihr zwei, könnt ihr jetzt, wo sich der Staub so ein bisschen gelegt hat, mal erzählen, was ist denn wirklich neu bei Apples iPhone 16? Was waren eure ersten Gedanken, als ihr das Event gesehen habt?
Es ist sehr viel Produktpflege dabei. Oder anders, ich vermute, dass Apple mit dieser ganzen Apple Intelligence Nummer echt überfordert war, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und hat dann, ja, ich glaube ich ehrlich gesagt, so ein bisschen dumm reingeguckt, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt diese ganze Nummer irgendwie, die wir eigentlich für übernächstes Jahr geplant haben, nach vorne ziehen. So ungefähr hat sich das für mich angefühlt. Es ist wirklich im Vergleich zu den Jahren zuvor, die, ich würde mal sagen, schwächste iPhone-Präsentation gewesen, die ich bisher überhaupt jemals gesehen habe.
Kasi, das Einzige, worüber alle irgendwie danach geredet haben, war ja dieser neue Knopf da an der Seite. Für dich war jetzt auch nicht so viel Neues dabei, höre ich mal so raus.
Eigentlich sogar, wenn man nur so ganz nackt auf Zahlen guckt, man hat quasi eine Prozessorgeneration übersprungen. Es gibt also deutlich mehr Leistung. Es gibt den 18er-Chip jetzt schon, statt den erwarteten 17er. Eigentlich sind es nämlich dann sogar zwei neue Buttons. Den Action-Button, den die Pro-Modelle letztes Jahr schon hatten. Und der neue Button, den du meinst, im Grunde mehr so ein winziges Trackpad, wo man zusätzlich die Kamera mitsteuern kann. Und bei der Präsentation sah es ganz super aus. Und danach habe ich mir Hands-ons angeguckt von Leuten, die vor Ort waren. Und dann fand ich es nicht mehr so super, weil die sagen, den hätte man vielleicht ein bisschen pfiffiger platzieren können.
Aber dass ich das mal erlebe, dass Kasi positiver über Apple spricht als Fabi.
Ja. Vielleicht waren meine Erwartungen einfach nicht so hoch.
Das stimmt.
Ich fürchte, daran wird es liegen, ja.
Und ich habe auch mir diesen Apple Intelligence Teil, den habe ich ja auch komplett ausgespart, weil das ist wirklich ein Dilemma tatsächlich.
Ja, vor allen Dingen, weil Tim Cook, der Apple-Chef, ja meinte, das hier ist so der Beginn einer neuen aufregenden Ära, also für euch definitiv nicht.
Das kann ich so nicht sagen. Also um ehrlich zu sein, wissen wir ja noch nicht ganz genau, was mit Apple Intelligence wirklich passieren wird, wie gut es wird. Keiner konnte es testen bislang und auch in den USA können sie es noch nicht testen, weil es auch mit dem Start des neuen iPhones noch nicht mit ausgeliefert wird. Für mich eigentlich die schockierendste Nachricht war, dass sie dann gesagt haben, ja, nächstes Jahr werden wir es noch in viele, viele weitere Sprachen ausrollen. Deutsch habe ich dabei nicht gesehen. Ich war wirklich dann halt so, oh, okay, also das ist die neue Ära, passiert leider quasi ohne uns. Und was bleibt denn wirklich Neues außer Camera Control, also dieser Button? Was bleibt denn Neues? Also nicht so viel. Und ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Jahr ein ganz, ganz anderes iPhone sehen werden. Mit sehr viel mehr Funktionen oder vielleicht übernächstes Jahr, wir werden mal sehen. Aber da werden die ganzen neuen Funktionen dann kommen.
Oder in 8 Jahren.
In 8 Jahren auch wahrscheinlich. Ich glaube, das Produktmanagement war dann einfach so von ChatGPT und all den ganzen neuen AI-Features so überwältigt, dass sie gesagt haben, oh Gott, was machen wir denn jetzt?
Genau darüber habt ihr ja auch in eurer Podcast-Folge vom Samstag gesprochen. Also wenn ihr euch da mal reinklicken wollt, den Link findet ihr in den Shownotes. Vielleicht zum Schluss. Holt ihr euch das neue iPhone 16 oder wartet ihr dann auf das in den nächsten 2, in den nächsten 6, in den nächsten 8 Jahren?
Ich presche mal vor, weil ich werde es mir sowieso nicht holen. Ich bin einfach noch nicht so in diesem Apple-Kosmos angekommen und ich bin einfach so glücklich bei Android. Das ist für mich sowieso, selbst ein tolles iPhone, keine Option gewesen wäre. Aber das, was sie gezeigt haben, es sind so diese Kleinigkeiten, wo man so ein bisschen Produktpflege betreibt, ohne dass wirklich was Überwältigendes dabei ist. Und mit dem Wissen, dass man mich komplett ausschließen würde bei Apple Intelligence und selbst die Amis warten gerade noch, dass hoffentlich im Oktober die ersten Beta-Versionen von den Features kommen. Und ich nutze ein Samsung Galaxy S24 Ultra und da läuft gerade schon Googles KI, wie du dich wahrscheinlich noch erinnerst von unserem letzten Versuch damit zu reden. Und die macht das sehr ordentlich, die Frau Gemini.
Ich übersetze, Kasi sagt nein, er ist verliebt in Gemini. Fabi, wie ist es bei dir?
Apple hat natürlich recht, wenn sie sagen, it's the best iPhone we've ever built. Es ist besser geworden. Für all diejenigen, die sowieso ein neues iPhone sich kaufen wollten, für die ist es bestimmt ein besseres iPhone. Für alle, die jetzt letztes Jahr ein iPhone gekauft haben, vorletztes Jahr ein iPhone gekauft haben, da würde ich halt mal sagen, wartet lieber noch mal ein Jahr ab. Also es ist halt dieses Jahr, glaube ich, ist einfach eine Generation, wo einfach Produktpflege betrieben wurde, wo man sich vorbereitet auf eben die New Era und dann gucken wir mal, was daraus wird.
Dankeschön, ihr zwei.
Danke gerne, dir. Gerne.
Zukunftsrausch.
Hier geht es um das, was noch auf uns zukommt. Zum Beispiel neue Klimaanlagen. Denn schon heute fließen rund 20% des weltweiten Stroms in Klimaanlagen. In Spitzenphasen können es sogar die Hälfte des Strombedarfs sein. Klimaanlagen müssen sich anpassen. Die Belastung ist einfach zu hoch. Wie das aussehen könnte, weiß unsere Expertin Lisa-Marie Karzek aus dem InZ-Digital-Team. Wie könnten bzw. müssten sich Klimaanlagen denn zukünftig ändern?
Klimaanlagen müssen in Zukunft deutlich flexibler werden, um sicherzustellen, dass unsere Gebäude auch in Zukunft kalt bleiben, während die Temperaturen draußen ansteigen, müssen wir gleichzeitig sicherstellen, dass das Stromnetz nicht überlastet wird. Da wir nicht wirklich verhindern können, dass der Bedarf an Kühlung in den kommenden Jahren zunehmen wird, ist die einzige Stellschraube, die wir haben, den Bedarf an Strom, der dafür benötigt wird, so zu verteilen, dass die Netze dabei entlastet statt belastet werden. Und da haben sich einige Klimaanlagenhersteller einige smarte Lösungen einfallen lassen, wie das funktionieren kann. Je belasteter die Netze in Zukunft sind, desto genauer müssen wir überlegen, zu welcher Zeit welche Stromverbraucher an das Netz gehen können, ohne dass es zu Problemen kommt. Solche smarten Lösungen wie Batteriespeicher und Klimaanlagen zu kombinieren oder die Möglichkeit zu nutzen, Strom vorher bereits für eine Zwischenkühlung zu nutzen, die später noch einmal für das komplette System genutzt werden kann, wenn die eigentliche Kühlung gebraucht wird, sind, denke ich, erste Schritte in die richtige Richtung. Dadurch haben wir nämlich den Vorteil, dass wir sehr gezielt viele Klimaanlagen in großen Gebäuden genau dann ein- und ausschalten können, wann es unserem Stromnetz passt. So ist es nicht nur günstiger für die Leute, die die Klimaanlage betreiben, sondern tatsächlich hat auch die Allgemeinheit was davon, wenn große Firmen in diesen Momenten dann ihre Klimaanlagen benutzen, um Strom aus dem Netz zu ziehen, wenn dieses eigentlich dann an die Belastungsgrenzen stößt. Ich denke, es wird aber noch einige Weile dauern, bis solche Systeme auch für den Hausgebrauch in Deutschland ankommen. Man darf also gespannt sein, wie lange wir noch darauf warten müssen.
Wie genau funktioniert die Klimaanlage als Stromspeicher? Welche Vorteile hat das?
Wenn du eine Klimaanlage als Stromspeicher nutzen möchtest, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, zu diesem Ziel zu kommen. Einmal natürlich, woran jeder denken wird, ist die klassische Kombination, eine Klimaanlage und einen Batteriespeicher zu kombinieren. So könntest du den Strom, den du für die Klimaanlage brauchst, zu einem Zeitpunkt einspeichern, an dem sehr viel zur Verfügung steht, günstig, könntest dabei die Netze entlasten und zugleich für später für deine Klimaanlage vorsorgen. Nun ist das natürlich nicht der einzige Ansatz, der mittlerweile besteht. Einige Hersteller weltweit haben sich clevere Lösungen einfallen lassen, wie das noch besser funktionieren kann. Zum Beispiel das Unternehmen Nostromo Energy in den USA. Mit ihren Icebricks, wie sich diese besonderen Klimaanlagen nennen, lässt sich nämlich der Strom nutzen, um bereits vorher ein wenig Kühlung zwischenzuspeichern. Das geschieht über smarte Kapseln, die mit Wasser gefüllt sind, die man praktisch unbegrenzt zusammenstapeln kann. Also ein Icebrick kann aus sehr vielen dieser großen Kapseln bestehen, die du mit Strom in dem Moment einfrierst, in dem sehr viel Strom zur Verfügung steht. Wenn du dann später die Kühle erreichen möchtest, kannst du diese Würfel nutzen, um ein Wasser-Glykol-Gemisch damit herunterzukühlen, das dann in den eigentlichen Kühlleitungen des Haussystems zirkuliert. Das Smarte daran ist, dass du diese Größen sehr individuell anpassen kannst, sodass die Systeme unterschiedlich groß sind. Und du natürlich auch das System nachrüsten kannst bei Klimasystemen, die bereits im Haus integriert sind. Also wer bereits eine Form von Klimaanlage hat mit Kühlleitung im Haus, kann wunderbar diese Icebricks im Nachhinein auch noch anbringen. Und da das auch in großen Maßstäben funktioniert, kann das auch zum Beispiel in Hotels eingesetzt werden.
Dankeschön, Lisa Marie. Noch mehr Infos darüber findet ihr in einem Artikel in den Shownotes.
Favoriten.
Hier geht's um die Favoriten aus dem Inside-Digital-Team und der Favorit von Felix Kemper betrifft, ja genau, diese Viecher hier. Mittlerweile wird's ja abends etwas früher dunkler, also Licht an, aber Fenster ist immer noch auf, die perfekte Mischung für eine Mückenplage. Und haben die Quälgeister einmal zugestochen, jucken die Stiche teilweise echt tagelang. Damit das nicht passiert, gibt's den, Achtung langes Wort, Insektenstichheiler. Felix, was ist das?
Insektenstichheiler sind kleine, batteriebetriebene Geräte, ungefähr so groß wie eine kleine Taschenlampe. Die meisten Stichheiler funktionieren dabei thermisch, also mit Hitze, und erreichen Temperaturen von über 50 Grad. Die Heizplatte drückt man dabei direkt auf den Mückenstich, was im ersten Moment unangenehm sein kann, lindert den Juckreiz langfristig aber.
Funktioniert das wirklich?
Ja, ein Insektenstichheiler kann den Juckreiz tatsächlich mindern. Vielleicht kennst du den Haushaltstipp von Oma, bei dem man einen Löffel erhitzen und ihn ein paar Sekunden auf den Stich drücken soll. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch ein Stichheiler. Generell funktioniert das so. Wenn eine Mücke zusticht, dringt ihr proteinreicher Speichel in die Haut ein. Erhitzt man nun den Stich, gerinnt das Eiweiß und die Mückenschurke zerfällt. Das Jucken und die Schwellung bleiben dann aus. Allerdings gilt, je früher nach dem Stich man Hitze einsetzt, desto besser.
Das Teil kostet ja schon fast stolze 40 Euro. Was sagst du, lohnt sich das? Ist das gut investiertes Geld?
Ich würde sagen, bist du jemand, der ständig von Insekten gestochen wird und davon regelmäßig genervt ist, dann kann sich das durchaus für dich lohnen. Ich persönlich werde zum Glück meistens verschont. Für mich lohnt sich eine Investition also eher weniger. Meine Familie zum Beispiel schwört aber tatsächlich drauf. Möchtest du kein Geld ausgeben, kannst du aber natürlich auch einfach einen Löffel erhitzen und auf den Stich halten. Es gibt aber ja auch andere Haushaltstipps gegen den Juckreiz. Wusstest du etwa, dass eine Zwiebelscheibe auch helfen soll?
Also dann... Oh nee. Oh, wo kommt die... Moment. Oh. Na toll.
Freu dich auf morgen.
Heute ging es schon viel um künstliche Intelligenz. Aber warum nicht auch in der guten Nachricht zum Ende jeder Übermorgen-Folge? Denn mit KI gibt es keine Stromausfälle mehr. Das ist zumindest die Idee von Forscherinnen und Forschern der Universität in Texas. Eine KI soll überlastete Netze stabilisieren. Die Forscher nennen das ein selbstheilendes Stromnetz. Die KI kann ein Problem im Netz erkennen, zum Beispiel einen Stromausfall, der sich anbahnt, und leitet dann den Stromfluss direkt um. Das Ganze wurde auch schon erfolgreich getestet. Wann die KI auf unsere Netze losgelassen werden könnte, weiß aber noch niemand. Ich freue mich auf eine Welt ohne Stromausfälle. Apropos, bei Martin Förtsch, unserem Experten für Deepfakes, habe ich auch nachgefragt. Worauf freust du dich?
Ich freue mich auf morgen, weil wir dann wieder unser Innovation Hacking Meeting haben, wo wir an den neuesten KI-Showcases arbeiten wollen und die weiterentwickeln. Und dazu gibt's wahrscheinlich auch eine Pizza Diavolo.
Wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung und ein Abo dalasst, das würde mich auch freuen, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's ja schon am Samstag, das ganze Gespräch mit Martin über Deepfakes, und am Donnerstag in 2 Wochen kommt die nächste Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.